redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von Vrindt und DLF Nova und aus Köln zugeschaltet ist wie immer Matthias von Hellfeld. Schöne Weihnachten.
Ich grüße dich. Hi.
Wir zeichnen zwar Wochen vorher auf, aber können wir so tun, als wäre ja gerade Weihnachten vorbei gewesen. Und wie waren die Kekse?
Super. Und guten Rutsch auch noch.
Ja, guten Rutsch auch noch.
Kommt noch.
Kommt noch, ja. Stimmt, ja, kommt noch.
Morgen.
Stimmt, ja, morgen. Ja, morgen ist...
Morgen ist guter Rutsch.
Thema heute, Ernst Moritz Arndt, der Erfinder des gleichnamigen Gymnasiums, um es zumindest im Geiste Heinz Erhards mal zu formulieren.
Das ist ein sehr guter Link auch zu dem, worum es eigentlich geht.
Oh.
Also Ernst Moritz Arndt wird 1769 geboren. Und da wir ja hier einen Geschichtspodcast machen, möchte ich ganz kurz zwei, drei Sachen sagen. Welche Zeit ist das eigentlich gewesen? Und das ist ja so der Theorie folgend, man ist auch immer ein Kind der Zeit, in die man hineingeboren wird.
Ja.
Und insofern erklärt sich vielleicht das ein oder andere bei Arndt auch, wenn man weiß, 1769 war der sogenannte Erste Weltkrieg gerade vorbei. Da fragst du mich jetzt sofort, wieso? Der ist doch 1914.
Hä? Genau.
Genau. Kleiner Hinweis, 1756 bis 1763 wird im Grunde genommen auf der ganzen Welt gekämpft. In Europa nämlich, in Nordamerika, in Indien, in der Karibik und auf nahezu allen Weltmeeren. Beteiligt sind Preußen, Großbritannien, Österreich, Frankreich, Schweden, das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, Spanien und viele Fürstentümer. So.
Haben die sich damals eigentlich auch alle schon so drüber lustig gemacht, dass ausgerechnet die Deutschen sich Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation genannt haben? Oder
nein,
war das?
Die haben sich nicht drüber lustig gemacht, sondern das war für die ein Ordnungssystem, das kaum einer richtig wahrgenommen hat. Das war nicht so, dass jeder immer sagte, das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Die haben alle gesagt, der deutsche Kaiser.
Ja.
Und insofern, als es dann zu Ende war, hat auch kaum jemand sich beschwert. Das war 1806, also kurz danach. Insofern war es aber trotzdem über viele Jahre, nämlich seit Karl dem Großen, ein, ich sag mal, Ordnungszusammenhang in der Mitte des europäischen Kontinents. Mhm. Ob der jetzt gut funktioniert oder nicht, ist ein anderes Thema, aber er war jedenfalls vorhanden.
Ich finde den Namen halt so albern, darum zucke ich dann immer zusammen, wenn du damit kommst.
Ja. Ja, aber das Heilige Römische Reich ohne den Zusatz deutscher Nation war die Idee, ich sag's mal nochmal, es ist jetzt im Schnellgang, ja, als Karl der Große 800 gekrönt wurde, glaubten die Menschen der Bibel. Und in dieser Bibel steht, wenn das vierte Weltreich untergeht, ist das Ende der Welt da. Und das vierte große Weltreich war das Römische Reich. Deswegen wurde Karl der Große römischer Kaiser, damit das Reich nicht untergeht. So, und daraus wurde dann eben das zu verheiligende oder heilig gemachte Römische Reich, dessen Kaiser, erster Kaiser Karl war, später war es Otto der Große und ab 1350 ungefähr wurde der deutsche König immer automatisch vom Papst zum römischen Kaiser gekrönt.
Hauptsache das Reich besteht weiter. Ja.
So ist es und das war eben, ich sag jetzt mal Hexenglaube oder keine Ahnung, jedenfalls. So war es halt.
Wie ist es denn eigentlich heute? Also ich meine, die müssten ja immer noch diese Angst haben und irgendwo muss ja immer noch so ein bisschen Heiliges Römisches Reich sein, oder?
Nein, wir haben ja zwischendurch die Aufklärung gehabt und viele andere intelligente Dinge, die uns davon befreit haben, ehrlich gesagt, dass wir das jetzt nicht mehr glauben.
Okay.
Also die Welt geht nicht unter, bloß weil es in der Bibel steht, sondern die geht aus anderen Gründen unter, möglicherweise aber jedenfalls nicht deshalb. Also, ganz kurz gesagt, dieser Erste Weltkrieg heißt deshalb so oder heißt bei vielen Historikern Erster Weltkrieg, weil er eben auf so vielen Teilen der Welt gleichzeitig stattgefunden hat. In Preußen sagen sie Dritter Schlesischer Krieg, in Nordamerika The French and Indian War, in Frankreich La Guerre de la Conquête, in Spanien Occupation Britannica de Manila, nachdem die Briten auf den Philippinen eingefallen sind und schließlich in Indien ist es der Dritte Karnatische Krieg.
Mhm.
So, du siehst also die Welt sozusagen in einem Globalisierungsschub, weil der Krieg gegen einen bestimmten Kombattanten musste nicht unbedingt in Europa ausgetragen werden, sondern konnte auch gegen seine Kolonien zum Beispiel geführt werden, konnte um Hegemonien in anderen Kontinenten geführt werden und schon warst du verwickelt in einen gewaltigen Krieg, der im Grunde genommen die ganze Welt beeindruckt hat. Und das Ergebnis im Übrigen, auch das noch kurz gesagt, war eher lächerlich. In Europa wurde der Status quo ante, der berühmte, wiederhergestellt. Mhm. Also es blieb alles beim Alten. Frankreich musste ein paar Kolonien an England abtreten, aber das war es eben auch. Und weswegen ich das sage, ist, kurz danach wird der Arndt geboren, auf Rügen. Jetzt kann man natürlich mit Fug und Recht sagen, was um Gottes Willen hat Rügen von all dem mitbekommen? Ich vermute mal nichts, aber er geht in eine Welt hinein, die sich eben so gerade, ich sag mal, aufgestellt hat oder so benimmt oder so strukturiert ist. Und kurz danach, wir reden hier vom Jahr 1756 bis 63, also ein paar Jahre später beginnt, da ist er dann schon ein junger Mann, die Französische Revolution und damit natürlich eine weitere Totalveränderung. Und eine außergewöhnliche Totalveränderung auch in seinem eigenen Leben, weil sein Vater erst kurz bevor er geboren wird, aus der Leibeigenschaft sich bei einem Grafen freikaufen kann. Mhm. Ja, also der Mann war zu Geld gekommen, er konnte sich da freikaufen, er konnte seinem Sohn einen Hauslehrer bieten, er konnte ihn also super ausbilden.
Zu Geld gekommen? Was bedeutet das in dieser Zeit? Wie kommt man zu Geld? Vor allen Dingen, wenn man Leibeigener ist, da ist man doch eigentlich
der Arsch. Ja, also das kann ich dir jetzt so, also ganz genau kann ich dir auch nicht sagen. Er hatte jedenfalls genügend Geld zusammenbekommen und verdient und geerbt oder jedenfalls hat er es bekommen, um sich bei dem Grafen freizukaufen und hat immer noch genug übrig, als dann sein Sohn geboren wurde, dem einen eigenen Hauslehrer zu bieten und ihn anschließend auf ein Gymnasium zu schicken. Also der Mann, also Ernst Moritz Arndt jetzt, bekommt einen wunderbaren Start zunächst einmal ins Leben, in die Wiege gelegt. Und er kommt eben in eine Situation hinein, in der seine eigene Familie, seine Herkunftsfamilie sich von Dingen befreit, die den Mann später sein ganzes Leben lang eigentlich begleiten wird. Mhm. Also er wird, eine seiner großen Schriften wird sein, eine Schrift gegen die Leibeigenschaft in Pommern und in der preußischen, also in den preußischen Gegenden. Was ihm totalen Ärger mit dem Adel einbringt und mit Leuten, die eben Leibeigenschaft noch haben. Also insofern ist das ein Charakteristikum, glaube ich, jedenfalls seines Lebens. Das zweite ist, er hat ein Studium hingelegt. Das kann man wirklich nur als ein Studium Generale bezeichnen. Also evangelische Theologie, Geschichte, Erdkunde, Völkerkunde, Sprachen und Naturwissenschaften. Also ist so ein Typ, der, ich sag mal, ein totaler Allrounder ist.
Man damals auch noch relativ simpel, weil damals war unser Wissen noch nicht so groß, ne? Da konnte man noch mehr aufnehmen.
Naja, also das war noch nicht so viel, du hattest kein Internet zum Lernen und musstest das alles mit der Hand schreiben. Also natürlich war das Tempo anders, aber im Vergleich zu heute und zu den Hilfsmitteln, die wir haben, war das Volumen vermutlich ähnlich.
Kann natürlich sein, ja.
Ja, also cum grano salis so ungefähr.
Ja, aber ich meine, die Naturwissenschaften waren noch nicht ganz so weit, ne? Also das ist schon... Damals,
naja, aber es war einfach schwerer zu vermitteln. Du hattest keine Hilfsmittel, du konntest nicht
Religion. Das,
zum Beispiel, du hast einfach mit anderen Dingen zu kämpfen. Aber das ist, also er war, wir würden vielleicht heute sagen, ein klassischer Bildungsbürger. Ja, ja? Also jemand, der wirklich gut saturiert ist und alles also machen konnte. Er machte Bildungsreisen nach Italien, nach Österreich, Frankreich war er, in Belgien war er. Also er hat sich damals, sagen wir einfach mal, wirklich umgeschaut und hat sich weitergebildet. Und 1800 habilitiert er sich mit einer Schrift gegen den französischen Aufklärer und Philosophen Jean-Jacques Rousseau. Das ist der mit dem Gesellschaftsvertrag.
Gegen Rousseau.
Gegen Rousseau. Aha. Und ja, er war ein querer Kopf. Also das ist ja das Problem, weswegen man eben auch Ärger mit ihm hat. Und 1803 hat er schließlich das Buch geschrieben über die Leibeigenschaft in Pommern und auf Rügen. Also im Grunde genommen ein Stück Autobiografie. Wenn man das mal auf seinen Vater mit ausweiten kann und entsprechend groß hat er einen Ärger damit bekommen mit Adel und Gutsbesitzern. Also er war im Grunde genommen eine Person, die sehr facettenreich war und die durchaus bereit war anzuecken und die durchaus sich in die politischen Diskussionen seiner Zeit, eingemischt hat. So, und wir sind jetzt um das Jahr 1800, die Französische Revolution hat stattgefunden, Napoleon ist in Frankreich am Start, er wird ein paar Jahre später französischer Kaiser, er ordnet Deutschland oder die Deutschländer neu, er gründet den Rheinbund, löst damit sozusagen den Sinn des Heiligen Römischen Reiches auf und viele Deutsche sind am Anfang total begeistert, dass Napoleon kommt und bestimmte Dinge der Französischen Revolution mit nach Deutschland bringt. Andererseits aber wird die Anwesenheit der Franzosen zunehmend als Besetzung und Besatzung empfunden. Und zu dieser Ecke gehört auch Ernst Moritz Arndt, der die französische Besetzung wirklich mit harten Worten und mit ganz furchtbarer, fast schon fanatischem, religionsartigen Kultstatus versieht und sagt, also wir müssen uns von denen wegbewegen. Also ich habe hier bei Wikipedia so ein, zwei Zeilen gefunden, darum lasst uns die Franzosen nur recht frisch hassen, lasst uns unsere Französischen, die Entehrer und Verwüster unserer Kraft und Unschuld, nur noch frischer hassen, wo wir fühlen, dass sie unsere Tugend und Stärken verweichlichen und entnerven. Also das ist jetzt ein bisschen, intellektuell verpackt dafür damalige Zeit, aber es gibt eine andere Stelle, da sagt er dann, lass uns fröhlich trennen, das Gute, das Welche vom Französischen und daraus einen Hass auf ewig machen. So, das kommt daher, dass eben Frankreich zu dieser Zeit in Europa dominant war, dass Napoleon der Idee nachging, dass man Europa sozusagen befreien sollte unter der Fahne, unter der Trikolore, unter der Mutter aller Freiheitsbewegungen, nämlich der Französischen Revolution, und hat das dann verwechselt, sage ich mal in Anführungsstrichen, mit und einer totalen Okkupation des gesamten Kontinents. Ja, also zur Zeit der Kontinentalsperre gegen England, ungefähr ab 1805, 6, standen von Dänemark bis Griechenland überall französische Soldaten, die also einheimische Soldaten dazu zwangen, die Grenzen, also die Seegrenzen, dicht zu machen, damit kein englisches Schiff mit irgendwelchen Waren in Europa anlanden konnte und auch kein europäisches Schiff gen England ging, um irgendwelche Waren zu verkaufen. So, und das haben die Leute natürlich zunehmend, zumal die an der Küste gelebt haben, als extreme Einschränkung ihrer Möglichkeiten gesehen. Also wurde allmählich aus Napoleon nicht mehr der Befreier, sondern der Besatzer. Und das wiederum hat eben in Deutschland zum Beispiel diese Nationalbewegung sehr stark konstituiert und mitgemacht, und an der war eben Ernst Moritz Arndt extrem stark beteiligt. Er war sogar hinterher Abgeordneter der Paulskirchenversammlung, also dem Versuch, einen einheitlichen deutschen Nationalstaat zu gründen, und er verfasste eben sehr viele Texte, die sozusagen intellektuell diese Nationalstaatsgründung begründen und anfeuern sollten, und er geriet damit in das Visier jener Kräfte, die die Nationalstaatsgründung auf jeden Fall verhindern wollten, nämlich alle die Monarchien, die sich beim Wiener Kongress 1814-15 geschworen haben, diese alte vorrevolutionäre Ordnung, die ohne Nationalstaaten ausgekommen ist, nämlich nur mit Monarchien, wieder zu restaurieren, also wiederherzustellen. Und jeder, der dagegen wetterte, der geriet in so eine Art Rasterfahndung, man nannte das damals Demagogenverfolgung, und wurde dann eingesperrt, er kriegte Berufsverbot, Arndt musste 1826 seine Professur niederlegen und wurde erst 15 Jahre später vom preußischen König rehabilitiert, er musste also 14, 15 Jahre sozusagen ja vom Daumen im Mund leben, er war tatsächlich jemand, der also keineswegs auf der Sonnenseite alleine war. Eben, wie gesagt, weil er die Nationalbewegung unterstützte, weil er, ich sag mal, massiv den Franzosenhass schürte. Und als zweites, und das muss man eben auch sagen, er war tatsächlich ein starker Judenhasser. Er hat schwere antisemitische Dinge von sich gelassen. Er warnte sozusagen vor der jüdisch-intellektuellen Verschwörung. Ob es nun Juden sind oder getaufte oder eingesalbte Juden, all das sei also in seinem Metier in der Literatur schon sehr gut zu bemerken, welch ein Zitat sagte da, freches und, wie heißt das, wüstes Gelärm verursachen würden. Sie würden jegliche menschliche Staatsordnung und als Albernheit sozusagen lustig machen, sich darüber lustig machen. Und er dockt an die Legende des Ahasverus, der also unstet über die Welt laufen muss, weil sie damals angeblich Christus umgebracht hätten. Also im Grunde genommen ein Anti-Judaist, der am liebsten die Juden aus Deutschland heraus.
Ist schon irre, ne? So ein intelligenter Typ kriegt dann aber die Kurve nicht.
Ja, Und das hatte dann verbunden mit den Franzosen, die er das Judenvolk genannt hat. Und damit ist sozusagen, ja, wie soll ich sagen, damit sind zwei seiner Vorurteile und seiner Dinge einfach zusammengekommen. Und es ist sozusagen der andere Teil dieses Ernst Moritz Arndt, der auf der einen Seite eben ein Kämpfer für den deutschen Nationalstaat war, der aber auf der anderen Seite eben jemand war, der wirklich gegen die Franzosen in einer Art und Weise gehetzt hat, die einem heute noch den Atem verschlägt und eben außerdem auch ein schwerer Anti-Juda ist oder Antisemit, wie du willst. Also der blutsmäßige Antisemitismus, den gab es damals noch nicht, aber eben Judenhasser war er auf jeden Fall. So, und jetzt kommt das Problem sozusagen. Wir sind in Greifswald, da gibt es eine Universität, die heißt Ernst-Moritz-Arndt-Universität.
Haben die nicht gerade umbenannt? Oder
wollten da, die das, heißt oder? Ernst-Moritz-Arndt-Universität und irgendwann kommen Studenten auf die Idee, mal nachzugucken, wer das eigentlich ist und stellen dann also fest, dass Arndt eben das ist, was wir gerade gesagt haben, und sie fangen dann an, also mal so ein paar Zitate herbeizuführen. Sie kritisieren, dass Arndt die deutsche Sprache benutzt hat, um einen Überlegenheitsanspruch gegenüber anderen Staaten, vor allem Franzosen, herzukonstruieren. Er hat laut Meinung der Studenten und Dozenten gegen die sogenannten Ostjuden polemisiert, das hatte ich ja gerade schon mal gesagt, die also eine unreine Flut sein, die den germanischen Stamm unrein machen würden, und Volkscharaktere passten nicht zueinander. Also er sei auch eben noch ein schwerer Judenhasser gewesen. Es könne nicht sein, dass also, ich sag mal, diese Universität in Greifswald seinen Namen weiterhin trägt. Man müsse das jetzt auf der Stelle ändern. Und damit haben sie einen Prozess in der Zivilgesellschaft in Gang gesetzt, den ich tatsächlich vorbildlich finde. Also ich finde das gut, dass man, egal welches Ergebnis das jetzt gebracht hat, zunächst immer darüber redet, wer ist eigentlich der Namensgeber dieser Straße, dieser Universität, dieses Gebäudes, was weiß ich. So. Und dann, wenn man weiß, was das ist, wer das war, was in diesem Gebäude passiert ist, was der Mensch beabsichtigt hat und so weiter, dann kann man sich überlegen, ist das eigentlich noch zeitgemäß?
Ja.
So, und die Greifswalder haben eine wilde Diskussion gehabt und haben erst gesagt, nein, wir belassen das so. Und dann haben sie einen zweiten Anlauf genommen, da wurde entschieden, nein, wir belassen das nicht so, sondern nennen sie jetzt einfach nur noch Universität Greifswald. Und der Namenszusatz, der findet nicht mehr statt, der wird also abgelehnt und abgelegt. Und damit ist sozusagen, ich sehe es gerade hier, ab dem 1. Juni 2018 ist das in Kraft getreten. Das Ganze heißt jetzt die offizielle Bezeichnung Universität Greifswald. Man könnte aber den Namen, also wenn es irgendwie sich ergibt und wenn es sinnvoll ist für bestimmte Veranstaltungen, noch dieser Universität vorstellen. Also Ernst Moritz Arndt, Universität Greifswald, das ginge bei bestimmten Anlässen noch, aber ansonsten eben nicht. So, und ich finde das ehrlich gesagt eine gute Entscheidung, zumal wir, und das muss man sich jetzt wirklich auch immer klar machen, in welcher Zeit was stattfindet, das haben wir ja am Anfang schon gesagt. Wir sind gerade dabei, oder wir erleben gerade, wie Antisemitismus, Judenhass und auch Gewalt und Terror gegen Juden, ich sag mal, wieder zunimmt oder zunehmen. Und wir da uns erstaunt angucken und sagen, wie? Da läuft einer, wie jetzt in Halle geschehen, Anfang Oktober 2019, auf die Synagoge zu und fängt dort an, also in aller Öffentlichkeit am helllichten Tage einen Anschlag zu initiieren. Das ist Gott sei Dank schiefgegangen, aber es war so, ja, und wir müssen uns jetzt einfach nochmal hinsetzen und sagen, wir brauchen bürgerschaftliches Engagement, um uns offenbar noch einmal damit zu beschäftigen, wie das eigentlich damals war und was wir eigentlich für eine Verpflichtung daraus ableiten müssen. Und in diesem Zusammenhang ist es extrem wichtig, wenn so etwas passiert wie in Greifswald, dass wir einen der Mentoren, sage ich jetzt mal, dieses intellektuellen Anti-Judaismus
ja, noch am viel Schopfe mehr, packen. Ne? Das ist ja sogar noch viel mehr. Das ist ja nicht nur, der hat ja nicht nur Judenhasserei betrieben, sondern halt wirklich, wie du schon sagtest, die deutsche Sprache benutzt oder missbraucht. Ja. Andere Volksgruppen, also gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit hat der eigentlich in Sprache gegossen, wenn man so will. Ne?
Ja.
Und damit muss man sich dringend auseinandersetzen.
Ja, eben. Und das ist gerade gut, dass man das jetzt macht. Und das ist auch gut, dass mit dem Ergebnis so jetzt klar ist, nein, wir distanzieren uns davon. Ja. der Namenspatron, den wir da hatten, das ist nicht der, den wir jetzt weiterhin behalten wollen. Wir können uns ja auch mal einen anderen aussuchen, aber so muss man das machen. Und so sollten es sich auch andere Städte und Gemeinden und Menschen sozusagen zu Herzen nehmen und zu sagen, ich lebe hier in einer Sowieso-Straße, wer war das eigentlich? Und ja, da würde man vermutlich Hitlerstraßen und Göringplätze und so, die gibt es nicht mehr, aber vielleicht noch ein paar andere, wo man einfach sagen kann, ist das eigentlich wirklich zeitgemäß, dass der jetzt hier so erwähnt wird oder geehrt wird?
Das ist diese fragwürdigen Kasernennamen, die es da noch zum so Beispiel gibt und alles, ne? Und das ist, ich finde das ganz interessant. Es gibt so einen Autor, Max Czollek heißt der. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Desintegriert. Anlässlich dieses Buches hatten wir den interviewt bei Radio 1 damals. Und der hat gesagt, ich weiß nicht mehr genau, woher er kam, aber was mir hängen geblieben ist, ist, dass er sagt, wir leben in einer postnationalsozialistischen Gesellschaft. Mhm. Der vertritt halt die These, wir sind noch lange nicht über den Berg, sondern wir sind noch dabei, diesen Berg zu erklimmen, den unsere Nazi-Vorfahren uns hier aufgeschüttet haben. Das fand ich ganz interessant und ich finde, gerade solche Diskussionen, wie dann eben um die Universität in Greifswald, ist ein Hinweis darauf, dass wir uns tatsächlich in einer postnationalsozialistischen Gesellschaft befinden. Das heißt, der Nationalsozialismus immer noch in einer Weise nachwirkt, dass wir uns damit noch auseinanderzusetzen haben. Finde ich ganz spannend. Und daran sieht man es, finde ich, an solchen
Namen. An sowas sieht man es und das ist einfach der Berg, über den wir gehen müssen, der ist so groß, dass es einfach eine gewisse Zeit dauert, bis man ihn überschritten oder erklommen hat. Ja. Also alleine dieser Zivilisationsbruch Holocaust, der ist nicht, das kann man so nicht wegtun sozusagen. Da kann man nicht einfach mit 2-3 intellektuellen Seminaren drüber gehen. Das dauert tatsächlich Generationen und vermutlich, und das glaube ich, ist, kann man hier schön dran sehen und eben auch an den Attacken, die wir jetzt wieder gegen Juden erleben müssen. Man muss es immer wieder machen und man muss offenbar immer wieder jede nachwachsende Generation entsprechend sozusagen einnorden oder eindampfen, um zu sagen, Leute, überlegt euch mal, was ihr da tut. Ja. Und überlegt euch einfach mal, wo das hinführt oder was wir schon mal erlebt haben, ob es genauso ist.
Dazu gehört dann halt auch tatsächlich mehr, als immer und immer wieder die gleichen Dokumentationen im ZDF zu zeigen. Dazu gehört halt dann tatsächlich auch zu sagen, guck mal, da ist ein Typ, der ist noch mal 100 Jahre älter. Ja? Und der ist eigentlich, der hat schon angefangen mit der geistigen Brandstiftung, die dann 100 Jahre später zur echten Brandstiftung geführt hat.
Genau.
Das ist,
ja, also sowas und in diesem Zusammenhang fand ich jetzt diese Geschichte wirklich beeindruckend und deswegen haben wir es auch gemacht.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Bitteschön.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit, wünschen einen guten Rutsch ins neue Jahr, falls ihr das heute noch hört. Möglicherweise seid ihr schon im neuen Jahr, dann wünschen wir euch ein erfolgreiches 2020 und danken für die Aufmerksamkeit. Und wenn ihr es im Radio hören wollt, hört ihr es am 30. Dezember 2019. Genau, 20 kommt ihr jetzt dann erst. Ach so, auf DLF Nova hört ihr es im Radio.
Wer redet, ist nicht tot.